tief Luft holen. Denn durch die Luft kommt Energie in den Körper. Pro Minute atmet ein Erwachsener etwa 15 Mal, der Säugling 30 Mal. Das ist die sogenannte Atemfrequenz. Mit einem normal ruhigen Atemzug saugt der Mensch zwischen 0,5 und 0,8 Liter Luft ein. Auf ein 70 Jahre dauerndes Menschenleben hochgerechnet, sind das über 300.000 Kubikmeter Luft. Das Ausatmen dauert doppelt so lang wie das Einatmen. Was der Mensch ausatmet, ist größtenteils Kohlendioxid, 350 Kilogramm CO2 im Jahr. Das entspricht immerhin der Kohlendioxidmenge, die ein Mittelklasse-Auto auf 2000 Kilometern in die Umwelt bläst.
Wissenschaftler unterscheiden die Begriffe Atmung und Atem. Mit Atem wird die Menge der bewegten Luft definiert. Atmung umfasst den gesamten Stoffwechselprozess, bei dem aus Sauerstoff Energie gewonnen wird. Von der Aufnahme des Sauerstoffs in der Lunge bis zur Abatmung des Kohlendioxids. Dr. Hubert Hautmann ist Pneumologe, also Facharzt für Lungenheilkunde, am Klinikum rechts der Isar in München.
Wir brauchen einen Brennstoff, das ist unsere Nahrung. Und der Sauerstoff sorgt dafür, dass dieser Brennstoff verbrannt werden kann. Und das passiert in der Zelle. Und bei dieser Verbrennung fällt ein Abgas an, das CO2. Wir können das auch wie bei einem Automotor vergleichen. Und dieses CO2 wird dann wieder ins Blut abgegeben und schließlich von der Lunge abgeatmet. Das nennt man innere Atmung.
Die äußere Atmung, also das Aufnehmen der Luft, kennt man auch aus der Tier- und Pflanzenwelt. Etwa die Kiemenatmung der Fische, die Tracheenatmung von Insekten oder den Gasaustausch der Pflanzen bei der Photosynthese. Wir Säuger halten uns durch die äußere Lungenatmung am Leben.
Damit wir Sauerstoff aufnehmen können, muss die Luft zunächst in die Lunge gelangen und das geschieht entweder durch den Mund oder durch die Nase. Der Vorteil der Nasenatmung besteht darin, dass die Nase eine Filterfunktion ausübt, das heißt grobe Schadstoffe oder Schwebestoffe werden schon mal ausgefiltert und die Luft wird erwärmt.
Über den Rachenraum fließt die Atemluft am Kehlkopf vorbei in die Luftröhre.
Die Luftröhre ist ein etwa 10 cm langes Rohr mit einem Durchmesser von etwa 2 bis 2,5 cm. Und diese Luftröhre teilt sich dann auf in zwei große Bronchien und die teilen sich wieder auf und so fort. Insgesamt teilen sich die Atemwege bis zu 25 Mal, bis sie winzig klein sind und schließlich in den Lungenbläschen münden.
Diese Bläschen, die sogenannten Alveolen, haben zwar nur ein Zehntel Millimeter Durchmesser, ergeben aber zusammen 100 Quadratmeter Fläche. Allerdings erreicht nur ein Drittel der eingeatmeten Luft ihr Ziel, die Lungenbläschen. Der Rest bleibt in den oberen Atemwegen hängen, wo kein Gasaustausch möglich ist. Deshalb heißt diese Region auch Totraum.
Wenn wir nicht gerade bewusst Atemübungen machen oder eine Sendung über die Atmung anhören, denken wir nicht an das Atmen. Warum auch? Es funktioniert ja automatisch, vegetativ.
Die Atmung wird gesteuert durch das Atemzentrum. Das Atemzentrum sitzt im Gehirn. Das Atemzentrum reagiert auf unterschiedliche Atemreize. Und der stärkste Atemreiz ist das Kohlendioxid im Blut. Wir brauchen in unserem Blut eine sehr ausgewogene Konzentration von Kohlendioxid, damit unser Stoffwechsel gut funktioniert. Und da achtet das Atemzentrum sehr genau darauf. Wenn der Kohlendioxidgehalt durch vermehrten Anfall von Stoffwechselprodukten steigt, dann zwingt das Atemzentrum den Atemapparat, also die Atemmuskulatur und die Lunge vermehrt zu atmen und damit vermehrt das Kohlendioxid abzugeben.
Der Atemapparat, das ist vor allem die Atemmuskulatur. Sie ist Befehlsempfängerin des Atemzentrums. Wobei der Mensch eine Mischatmung vollzieht. Die Zwischenrippenmuskeln sorgen für die Brustatmung, zu erkennen am Heben und Senken des Brustkorbes. Das Zwerchfell, ebenfalls ein Muskel, ist für die Bauchatmung zuständig. Diese ist ruhiger und tiefer. Wer das Gefühl hat zu hecheln oder kurzatmig zu sein, dem wird empfohlen, mehr in den Bauch zu atmen. Bei Atemnot oder beim Sport unterstützt die Atemhilfsmuskulatur, etwa die Brust- und Bauchmuskeln. Dann sprechen die Experten von Auxiliaratmung.
Man muss sich vorstellen, die Lunge ist gebaut wie ein elastischer Schwamm. Und wenn man diesen Schwamm dehnt, dann entsteht ein Unterdruck und die Luft muss von außen in die Lunge hineinströmen. Die Atemmuskulatur besteht hauptsächlich aus dem Zwerchfell und aus der sogenannten Atemhilfsmuskulatur. Das sind beispielsweise Muskeln zwischen den Rippen oder auch Muskeln, die im Halsbereich ansetzen und auch dafür sorgen, dass sich der Raum innerhalb des Brustkorbes vergrößern kann. Die Atemhilfsmuskulatur benutzen wir allerdings nur, wenn wir deutlich verstärkt atmen müssen, zum Beispiel wenn wir uns anstrengen.
Die Menge an Luft, die ein Mensch ein- und ausatmen kann, wird Vitalkapazität genannt. So sehr man auch die Backen aufbläht und die Luft ausbläst, es bleibt immer ein bisschen Restluft in der Lunge zurück, das Residualvolumen. Wie aber kommt der Sauerstoff an seine Zielorte? Er muss bis in die Mitochondrien vordringen. Das sind die kleinen Kraftwerke des Menschen, die in jeder Zelle sitzen, in der Nerven-, Sinnes- oder Muskelzelle. Nach dem Einatmen und der Passage durch die oberen Atemwege landet die Luft erstmal in der Lunge.
Die Lunge besteht eigentlich ausschließlich aus Atemwegen und Lungenbläschen. Wenn Sie so wollen, zu 95% aus Luft. In diesen Lungenbläschen und in diesen Atemwegen ist nichts anderes als Luft. Und die Aufgabe der Lunge ist, die Außenluft in die Lungenbläschen zu bringen und dort dafür zu sorgen, dass der Sauerstoff in das Blut, welches diese Lunge durchblutet, abgegeben werden kann.
Das Volumen der Lunge hängt von der individuellen Konstitution der Person ab, vom Geschlecht, der Körpergröße und dem Gewicht. 4 bis 5 Liter Volumen hat die männliche Lunge, die weibliche im Schnitt 25% weniger. Hochleistungssportler erreichen Werte von bis zu 8 Litern. Die Lunge besteht aus 2 Lungenflügeln, die im Brustraum zwischen Brustbein, Rippen und Wirbelsäule eingebettet sind. Der rechte Lungenflügel ist in 3 Lungenlappen aufgeteilt, der linke in nur 2, weil er dem nahegelegenen Herzen Platz machen muss. Eingehüllt ist die Lunge in das Lungenfell. Auch der knöcherne Brustkorb ist mit dem Rippenfell weich gepolstert. Dadurch kann sich die Lunge frei bewegen, ohne Schaden zu nehmen. Angekommen in der Lunge verteilt sich die Luft auf die 300 Millionen Lungenbläschen. Und jetzt beginnt die eigentliche Energiegewinnung. Die Lungenbläschen sind durch kleinste Kapillaren mit dem Blutkreislauf verbunden. Wie mit einem Spinnennetz überziehen die Blutgefäße die Lungenbläschen. Der Abstand zwischen Blut und Atemluft beträgt 1/1000 Millimeter. Hier findet der Austausch von Sauerstoff gegen Kohlendioxid statt. Und zwar durch das Gesetz der Diffusion.
Diffusion bedeutet, dass Sauerstoffmoleküle entlang eines Konzentrationsgradienten ins Blut wandern. Das heißt, in der Luft ist viel Sauerstoff, im Blut ist wenig Sauerstoff. Und jetzt wird versucht, diese Konzentration auszugleichen. Das heißt, der Sauerstoff wandert von der Luft, also vom Lungenbläschen, ins Blut.
Im Blut docken die Sauerstoffpartikel an die roten Blutkörperchen an und schwimmen in Richtung Organe, wo sie für die Stoffwechselprozesse benötigt werden. Umgekehrt löst sich das Kohlendioxid von den Blutkörperchen ab, diffundiert in die Lungenbläschen zurück und wird via Luftröhre, Mund und Nase nach außen transportiert.
Was aber atmen wir eigentlich ein? Woraus besteht die Atemluft? Luft, damit meinen wir das Gasgemisch der Erdatmosphäre. 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,9% Argon, 0,05% Kohlendioxid. Eigentlich ist Luft geruchs- und geschmacklos. Eigentlich. Den Unterschied zwischen Großstadtluft und unbelasteter Luft spürt und riecht man erst abseits der Zivilisation. Etwa beim Bergsteigen. Eine Wohltat für die Atemwege. Wer freilich zu hoch steigt, tut seinem Atemsystem keinen Gefallen. Denn schnell wird die Luft dünn, erklärt Dr. Wolfgang Schaffert, Höhenmediziner aus dem oberbayerischen Siegsdorf und selbst begeisterter Bergsteiger.
Es kommt tatsächlich ab einer Seehöhe von etwa 2500 bis 3000 Meter, je nach atmosphärischem Druck, zu einem deutlichen Absinken der Sauerstoffsättigung im Blut. Es nimmt die Atemtätigkeit deutlich zu, es nimmt der Pulsschlag deutlich zu und es kommt zu einem Zusammenziehen der Unterhautvenen, sodass das Blutvolumen mehr von den Beinen peripher in das Körperzentrum zur Lunge hin verlagert wird.
Der mitteleuropäische Organismus ist für solche Abenteuer eigentlich nicht vorgesehen. Bergvölker haben sich über die Jahrhunderte akklimatisiert. Wer sich unvorbereitet in solche Höhen wagt, wird leicht mit Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindelgefühlen bestraft, typischen Symptomen der Höhenkrankheit. Über 5000 Meter wird der Aufenthalt für Nichtgeübte lebensgefährlich. Es drohen Lungen- oder Hirnödeme. Extrembergsteiger im Himalaya oder in den Anden trainieren monatelang für den Aufstieg in die Höhe und gewöhnen sich dann langsam an die Sauerstoffunterversorgung.
Die sind hervorragend durch einen entsprechend notwendig langen vierwöchigen Aufenthalt mit der ungestörten, perfekten Anpassung bis zu diesen Höhenlagen von 7.500-8.000 Meter und nach einer ausreichenden Regeneration in tiefen Lagen, so bei 4.000 Meter, dann treten die diesen Gipfelgang an, so schnell wie möglich. Und das ist auch physiologisch sehr sinnvoll. Oberhalb 5.000 Meter bauen wir jede Stunde ab und je höher, umso schneller. Und darum ist eine Speedbesteigung eigentlich etwas sehr Sinnvolles, was wir immer gefordert haben.
Und schön aus dem Fußgelenk. Prima. Und
Sportler wiederum nutzen den Höheneffekt für ihr Training. In gemäßigter Höhe von 1500 bis 2500 Metern verbringen sie einige Wochen, um so die Atemfrequenz und die Atemtiefe zu steigern. Außerdem wird der Sauerstofftransport im Blut beschleunigt. Dr. Andreas Grüninger ist Sportarzt am Höhentrainingszentrum in St. Moritz.
Der sogenannte Sauerstoffpartialdruck, das heißt, die Aufnahmefähigkeit vom Sauerstoff für das Blut ist, je höher das man geht, ist viel tiefer. Das bewirkt verschiedene Funktionsänderungen im Körper. Es gibt ein Gen, das gebildet wird. Und dieses Gen ist verantwortlich für verschiedene Sachen, also für die Bereitstellung von dem Erythropoietin, also das EPO. Das heißt, wenn man in die Höhe kommt, nach 2 bis 3 Tagen, ist die Produktion vom EPO ist eigentlich am höchsten. Und zusätzlich bewirkt dieses Gen, dass die Kapillarisierung, das heißt die kleinen Blutgefäße in den Muskeln, dass die vermehrt gebildet werden. Das heißt, dass ich mehr Sauerstoff brauchen kann in der Muskulatur.
EPO. Der Körper hat also sein eigenes, ganz legales Dopingmittel. Das synthetisch hergestellte EPO imitiert den Höheneffekt. Es motiviert den Körper, mehr rote Blutkörperchen herzustellen, um mehr Sauerstoff zu den Muskeln zu bekommen. Wenn ein Sportler beim sogenannten Blutdoping erwischt wird, dann hat er sich Blut abnehmen, mit Sauerstoff anreichern und kurz vor dem wichtigen Wettkampf wieder zuführen lassen. Im Höhentraining werden diese Effekte auf ehrliche, aber mühsame Art und Weise erzielt. Und sie verpuffen nach einigen Wochen.
Menschen, die keinen Leistungssport betreiben, haben im gesunden Zustand eine normale Atemintensität. Als Hypoventilation wird die verringerte Atmung bezeichnet. Sie tritt zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten auf. Durch diese eingeschränkte Belüftung der Lunge werden die Lungenbläschen leicht zum Nährboden für Bakterien, weshalb langliegende Patienten oftmals eine Lungenentzündung bekommen. Gesteigert wird die Atemintensität neben dem Sport durch psychischen Stress oder auch in Ekstase, was häufig bei jugendlichen Besuchern von Popkonzerten zu beobachten ist. Eine auffallend beschleunigte Atemfrequenz nennt man Hyperventilation. Freiwillig hyperventilieren manche Blasinstrumentspieler, etwa bei dem australischen Didgeridoo. Normalerweise sollte das Atmen keine Geräusche verursachen. Nur wenn die Atemwege belegt oder anderweitig beeinträchtigt sind, kann der Arzt störende Töne hören.
Wenn ein Patient berichtet, dass er schlecht Luft bekommt, dann würde man ihn zunächst mit dem Stethoskop abhören und kann dann im Krankheitsfalle verschiedene Atemgeräusche identifizieren. Zum Beispiel, was wir Kiemen nennen, hören wir bei Patienten, die verengte Atemwege aufweisen, ganz typisch zum Beispiel beim Asthma bronchiale. Es gibt andere Atemgeräusche, wir nennen die zum Beispiel feuchte Rasselgeräusche. Da befindet sich Wasser in den Lungenbläschen. Das finden wir zum Beispiel bei einer ausgeprägten Herzschwäche.
Asthma ist eine chronische Entzündung der Atemwege. 5% der Erwachsenen in Deutschland leiden unter dieser Erkrankung. Veranlagte Personen haben immer wieder mit Anfällen von Atemnot zu kämpfen, weil die Atemwege verengt sind.
Asthma ist eine veranlagungsbedingte Überempfindlichkeit der Bronchien. Wenn jetzt bestimmte Allergene in die Atemluft gelangen, dann reagieren diese Allergene mit der Bronchialschleimhaut. Und wenn jemand diese Überempfindlichkeit aufweist, dann kommt es zu einer Kontraktion der Atemmuskulatur, zu einer Verengung der Atemwege und dadurch zur Atemnot.
Pro Jahr sterben in Deutschland 5000 Menschen an Asthma. Mediziner unterscheiden zwischen allergischem und nicht allergischem Asthma. Bis zu 10% der Kinder in Deutschland sind betroffen. Hauptursache bei ihnen ist der Zigarettenrauch in der elterlichen Wohnung. Pures Gift für die Atemwege.
Wenn wir von Atemgiften sprechen, dann meinen wir in der Regel Schadstoffe. Der wichtigste Schadstoff nach wie vor ist der Zigarettenrauch. Wir haben ja nach wie vor 20-25% Raucher in unserer Gesellschaft. Und diese Menschen exponieren sich tagtäglich mit einer ganzen Reihe von Schadstoffen in einer sehr hohen Konzentration. Diese Verbrennungsprodukte lagern sich auf der Bronchialschleimhaut ab und reizen diese Schleimhaut. Das kann zum einen zu einer chronischen Bronchitis führen mit vermehrter Sekretproduktion. Das kann zu einer Verengung der Atemwege führen. Aber das kann auch in einem schlimmeren Fall bis hin zu einer Entartung dieser Zellen führen, was wir dann als Krebs bezeichnen.
Weitere Atemgifte sind Säuren und Laugendämpfe, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Blausäure oder chemische Kampfstoffe wie das berüchtigte Sarin, das sich über die Atemwege ins Blut schleicht und umgehend das Hirn schädigt. Andere Störungen des Atemsystems wie Schluckauf oder Schnarchen werden gemeinhin auf die leichte Schulter genommen, können aber ernsthafte Ursachen haben.
Schluckauf ist praktisch eine reflektorische Einatmung und betrifft das Zwerchfell. Das ist eine ruckartige Kontraktion des Zwerchfells, wenn Sie so wollen, eine ungewollte Kontraktion. Und gleichzeitig schließen sich die Stimmbänder und dadurch entsteht dieser Hicks-Laut. Ursachen sind vielfältig. Häufig ist es ein Reiz des Zwerchfellnervs.
Extrem lang anhaltender Schluckauf kann etwa auf eine Hirnblutung oder ein Schädelhirntrauma hindeuten. Methoden gegen den üblichen vorübergehenden Schluckauf gibt es zahlreiche. Ein Glas Wasser trinken, Luft anhalten oder den Betroffenen erschrecken. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Lautes Schnarchen ist nicht nur nervenaufreibend für den Mitbewohner, sondern auch eine enorme körperliche Anstrengung für den Schnarchenden. Dr. Günther Ott ist Facharzt für Lungenheilkunde. Seit Jahren untersucht er bei der Österreichischen Gesellschaft für Schlafforschung Ursachen und Heilungsmethoden für das Schnarchen. Ausschlaggebend sind die Muskeln im Rachenbereich.
Der Tonus dieser Muskulatur wird geregelt, automatisch und autonom geregelt durch die sogenannten C-Fasern, die liefern die Information an das Gehirn. Und wenn jetzt der Atemantrieb stark ist und wir einen tiefen Atemzug machen, entsteht ein Unterdruck in dem Bereich der weichen Halsteile. Und dieser Unterdruck, wenn die Muskulatur nicht dagegen gespannt ist, führt zu einem Aspirieren, zu einem Ansaugen dieser umgebenden Muskelschlauchgebilde und dann kommt es zum Schnarchen. Und wenn also der ganze Kollaps stattfindet, nicht, dann und der Körper mit seiner ganzen Anstrengung arbeitet dagegen an.
Vor allem das Gaumensegel, ein kleiner Muskel im Rachen, ist schuld an der Ronchopathie, wie das Schnarchen im Fachjargon heißt. In gewissen Liegepositionen ist dieser Muskel so entspannt, dass er quasi im Sog der Atemluft flattert. Und das grenzt schon mal an Lärmbelästigung.
Beim Schnarchenden können infolge der erschlafften Muskulatur im Rachen Atemstillstände von 30 Sekunden und mehr auftreten. Und das 100 Mal in einer Nacht. Dann handelt es sich um eine ausgeprägte Schlafapnoe.
Im Schlaf, es gibt also den Bereich der schlafbezogenen Atemstörungen und vice versa auch atembezogene Schlafstörungen, ist auf diesem Steuerungsniveau gelegentlich ein Defekt. Wenn die Schlafqualität und die Steuerung nicht gut funktioniert, kann es zum mangelnden Atemantrieb kommen, zum Beispiel bei zentralen Schlafapnoen.
Im schlafenden Zustand bekämpft der Körper diese Apnoe, denn er registriert den massiven Sauerstoffmangel. Oftmals verursacht die Unterversorgung eine Ohnmacht.
Bis dass die Sauerstoffwerte so weit absinken und der Kohlendioxidwert so weit ansteigt, dass das Hirn auf Alarmstufe rot schaltet und mit einer Schreckreaktion, mit Sympathikuserregung, mit Hochdruckanstieg und mit Adrenalin aus dem Tiefschlaf den Probanden herausholt in einen Seichtenschlaf, der dann wieder die Kontrolle über diese Organe, sprich Muskeln, übernimmt und dann kann durchgeatmet werden.
Mit chirurgischen Eingriffen können solche atmungsbedingten Schlafkrankheiten behoben werden. Dabei werden Gaumensegel und andere erschlaffte Strukturen gestrafft oder mit Hilfsmitteln fixiert.
Prophylaktisch kann eine Atemtherapie wirken. Die medizinische Therapieform soll atemhemmende Widerstände beseitigen, die Ventilation steigern, die Atemmuskulatur kräftigen und generell die Leistungsfähigkeit erhöhen. Alternativ wird die Atemtherapie als Selbsterfahrung eingesetzt. Verschiedene Formen wie die reflektorische Atemtherapie, das integrative Atmen oder fernöstliche Methoden wie Pranayama-Yoga und Qigong zielen auf ähnliche Erfolge ab. Der Mensch soll bewusst atmen und dadurch eine Harmonie von Körper und Geist schaffen. Im Atemhaus München treffen sich Menschen, die mit und an ihrem Atem arbeiten wollen. Indira Dehr ist die Leiterin.
Der Atem ist ja Gott sei Dank so, dass er von selbst geschieht, wenn wir nicht darauf achten auch. Und wenn wir uns dem Atem bewusst zuwenden, verändert er sich schon. Also wenn dieses vegetative Unbewusste ins Bewusstsein genommen wird, verändert sich schon die, wenn auch nur minimal manchmal, die Schwingung des Atems. Bei einem geübten Atembehandelten kann man feststellen, dass er sich sofort sehr stark verändert und antwortet auf die Berührung, die er bekommt.
Die Kursteilnehmer sitzen mit geschlossenen Augen auf Hockern, bewegen den Oberkörper mit langsamem Kreisen und hören in sich hinein. Was passiert mit dem Atem? Wohin strömt die eingesaugte Luft? Was macht der Atem mit dem Körper?
Es bringt uns, dass wir lebendiger werden, dass wir den Atem in uns, an uns arbeiten lassen, uns befreien können von Verhinderungen, die aus unserer Geschichte herrühren zum Beispiel. Verhinderungen im seelischen Bereich, Verhinderungen auch im körperlichen Bereich. Und ja, dass wir einfach mehr Lebensfreude haben.
Schon in früheren Jahrhunderten galt das richtige Atmen als Kunst. Die alten Griechen verwendeten den Begriff Odem sowohl für Atem als auch für Seele. In der altägyptischen Kultur zur Pharaonenzeit wurde die Schutzgöttin Serket verehrt. Übersetzt, die Göttin, die atmen lässt. Und bei der Mumifizierung wurde den Toten der Mund geöffnet. Schließlich sollte der Verstorbene im Leben nach dem Tod befreit atmen können.